Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
Herzlich cool. Willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Malt. Und ich habe heute einen Gast, den ich schon sehr lange kenne, aber wie wir gerade festgestellt haben, wir haben noch nie länger als 10 Minuten gesprochen. Also ein klassischer Fall für diesen Podcast. Philipp Martin zu mir, bei mir am Mikrofon. Servus.
Ja, herzlich willkommen.
Wir sind in Freiburg.
In der Heimat.
Vor allem im verregneten Freiburg.
Ja, wir haben extra mal, damit ihr nicht immer nur 30 Grad und Sonnenschein habt, haben wir mal ein bisschen schlecht Wetter angeschaltet und weil sonst sind die Strecken auch immer so trocken.
Tatsächlich sind wir beim Bike-Festival und jeder, mit dem ich jetzt gefahren bin und dem ich gesagt habe, boah, voll ekliges Wetter, haben alle gesagt, boah, nee, voll geil, dass es regnet, weil die Strecken hier viel zu staubig waren und sich alle über den Regen gefreut haben tatsächlich.
Ja,
Der Zeitpunkt ist ungünstig.
Ja, der Zeitpunkt ist ungünstig. Der Zeitpunkt für ein Bike-Festival kann auch im Juli ungünstig sein.
Das stimmt, ja.
Nee, wir haben es ja ganz gemütlich hier eigentlich und tatsächlich, ich meine, letztes Jahr haben wir 30 Grad gehabt zum Bike-Festival. Da glaubt immer keiner, selbst die Leute, die dabei waren, nee, war nicht 30 Grad, doch waren 30 Grad.
Ja, ist geil.
Und ja, so ist das halt mal ein bisschen wechselhaft. Ist eigentlich ganz geil. Ich meine, die Leute haben Bock.
Genau. Und Leute haben hier auf jeden Fall Bock. Wir sind ist es Headquarter, Europa-Headquarter von Cannondale?
Ja, wir haben ein Headquarter in Holland, was eigentlich unser Haupt-Headquarter ist, aber wir haben hier ein Entwicklungs- und Marketingbüro, wo quasi unser deutschsprachiges Marketing aus von passiert und wo tatsächlich ein guter Batzen von unserem globalen Entwicklungsteam sitzt.
Ja. Ja. Und hier ist jetzt?
Hier ist jetzt.
Wir müssen dazu sagen, dass wir in der Ganter Brauerei.
Ach so, ja, wir sind in der Ganter Brauerei. Nee, das ist natürlich. Also, top secret. Nee, wir sitzen in der Ganter Brauerei. Da haben wir ganz wunderschöne Büros gemietet. Und da ist natürlich für uns ein geiler Standort, weil, wie wir es schon so schön gesagt haben, kannst du halt hier biken. Und das ist ja für die Fahrradentwicklung ein nicht unerlässliches Thema, dass man mit den Dingern auch mal Fahrrad fahren geht.
Das ist durchaus beim Radfahren ein ganz wichtiges Thema, dass man auch Rad fährt.
Ja, vor allem in der Entwicklung und überprüft, ob das auch funktioniert, was man sich da so gedacht hat.
Geil.
Ja.
Stell dich doch einfach mal kurz vor. Also so ganz so, wie weißt so du,
richtig,
so wie in so einer Kennenlernrunde. Hallo, mein Name ist,
ich mache auch. Was du mir so zuwerfen
genau,
kannst.
Genau, ich gebe dir jetzt mal den Erzählstein.
Oh ja. Ja, hallo, mein Name ist Philipp Martin. Ich bin jetzt aktuell Marketingmanager bei Cannondale seit diversen Jahren. Insgesamt bin ich jetzt 8 Jahre, oder ich bin in meinem 8. Jahr bei Cannondale. Und davor war ich mal bei SRAM und bin mit einem 40-Tonnen-Sattelschlepper durch Europa getourt.
Daher kenne ich dich.
Ne? Ja, da haben wir uns mal irgendwann kennengelernt. Da kommen die meisten guten Connections her. Und davor war ich 6 Jahre im Bikepark in Todtnau, was dann ja quasi schon überschneidend mit meiner Schulzeit war, was auch dazu geführt hat, dass die Schulzeit nicht so erfolgreich war, weil ich halt lieber im Bikepark war. Aber letzten Endes hat das dann wiederum dazu geführt, dass ich da bin, wo ich jetzt bin, und das ist ganz geil.
Okay, also du hast tatsächlich nach der Schule angefangen, oder während der Schulzeit
während der Schule.
Hast du angefangen im Bikepark Todtnau zu shapen oder im Shop zu arbeiten?
Tatsächlich im Shop zu. Ich habe tatsächlich eine Ausbildung im Bikepark in Todtnau gemacht.
Echt?
Gelernter Kaufmann im Einzelhandel.
Im Bikepark
in Todtnau.
Er ist wirklich ein wirkliches Kind der Bikebranche und kein Quereinsteiger.
Ja, nee, obwohl es so eine geile Quereinsteigerbranche ist und irgendwie lauter Leute, die keinen Bock mehr auf ihren richtigen Job hatten, hier auftauchen. Bin ich irgendwie, kann ich nichts anderes.
Geil.
Ja, ich kann jetzt nicht von mir behaupten, irgendwas Ernsthaftes gelernt zu haben.
Gut, ich persönlich finde, Radfahren ist das ernstzunehmendste Ding auf der Erde. Also,
ja.
Kann man nicht anders sagen. Alle Jobs, die nicht in der Radbranche sind, sind Scheißjobs. Punkt.
Ja, und trotzdem gibt es Leute, die diese Scheißjobs wahnsinnig ernst nehmen und selber schuld.
Cool, und nach dem Bike, also du hast dann im Bikepark noch im Shop gearbeitet und
ja,
wie
korrekt.
Bist du dann zu SRAM gekommen?
Das war so ein bisschen, ich sag mal, die richtige Gelegenheit. Richtiger Moment am richtigen Ort und irgendwie schon SRAM-Jungs gekannt, weil die damals die erste Totem in Todtnau gelauncht haben.
Ah, stimmt, ich erinnere mich.
Da gab es Totem Lyric Launch in Todtnau und dann sind wir da irgendwie zueinander gekommen und dann hat sich das ergeben, dass die gesagt haben, hier kannst du mal Probe arbeiten. Dann bin ich da zum World Cup nach Schladming gefahren und durfte da ein bisschen schrauben. Und ein halbes Jahr später habe ich meinen ersten World Cup in Offenburg damals. Das war dann die nächste Saison. Geil. Bestritten. Das war 2009, glaube ich.
Ja. Warst du schon mal SRAM-Federgabel-Weltmeister?
Nein, ich wurde geschlagen, aber nicht beim Schrauben, sondern beim Bier trinken.
Leider. Scheiße. Also du warst tatsächlich schnellst an der Federgabel und dann hatte dich jemand im Bier trinken
abgezogen. Ja, ich will nicht sagen, also schnellst an der Federgabel. Ich bin gar nicht so weit gekommen, weil ich halt einfach ein extrem schlechter Schnellbiertrinker bin. Mhm. Das heißt, ich bin eigentlich gleich schon in der Vorrunde ausgeschieden, weil so federgabelmäßig ist man dann relativ schnell gleich schnell. Ja. Aber es gibt einfach ein paar sehr erfahrene, ich will nicht sagen erfahrene Trinker. Aber ich bin einfach ein extremer Langsamtrinker, zumindest wenn es um Sturzbetankung geht.
Für alle, die es nicht kennen, SRAM veranstaltet jedes Jahr, ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen, aber es wurde zumindest früher veranstaltet, zu jedes Jahr zu den Weltmeisterschaften im Downhill gab es auch immer die Boxer Worlds. Und das bedeutet, man musste eine RockShox-Boxer-Federgabel so schnell wie möglich auseinanderbauen, wieder zusammenbauen, also einen Service machen, richtig, einen kleinen Service.
Ja.
Und dann ein Bier exen auf Zeit. Also
korrekt.
Wer das zuerst geschafft hat, hat gewonnen.
Genau.
Und K.O.-Rundensystem.
K.O.-Rundensystem gab, glaube ich, 3 Runden und ich bin immerhin ehrenhaft gegen Tim Flux ausgeschieden.
Okay, sagt mir gar nichts.
Das ist total absurd, weil der...
Hier sitzt wieder jemand, der sich nicht auskennt.
Ja, das ist okay. Der Typ, den kennt auch witzigerweise keiner mehr und trotzdem kennen ihn doch viele, weil der nämlich
schnell trinken kann.
Eigentlich voll die Legende ist. Der hat ganz, ganz früher schon den SRAM-Truck gefahren und dann hat er irgendwann sich selbstständig gemacht und hat eine Fahrwerksfirma gegründet, die heißt TF Tuned.
Ja.
In Großbritannien, die kennen dann schon wieder mehr Leute und dann hat er das irgendwann verkauft. Ist ja egal, heute fährt er mit dem Camper zu den Enduro-Rennen für SRAM. Ist ein Brite, der mit seiner Frau unterwegs ist und dann kennen ihn plötzlich wieder alle.
Ja,
doch. Und das ist natürlich einer der erhabenen Mechaniker, die RockShox irgendwie zur Verfügung hat, weil der das ja wirklich schon lange, 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 lange macht.
Ja, krass.
Und dann ist er halt auch noch Brite, was ihn so ein bisschen genetisch schon zu einem guten Biertrinker macht.
Okay, ich hab gerade schon wieder 2 Sachen auf dem Schirm. Also Nummer 1, trinken. Das Thema Single Malt muss ein bisschen ernster genommen werden. Tobi hat mich letztes Mal nach dem letzten Podcast mit Sebastian Tickmeyer gelüncht. Wer zu viel gesagt, aber er hat mich dafür ausgelacht, wie schlecht mein Whisky-Wissen ist. Ich führe das trotzdem weiter fort, ohne Wissen, Whisky zu trinken. Wir haben heute ein Oban. 14 steht drauf. Oban Distillery. West Highland Single Malt Scotch Whisky. Ja. Torfig, rauchig, süchtig. Wir schenken ein.
Wir schenken ein. Immerhin ist es ein Single Malt.
Um 17.36 Uhr, wollte ich nochmal sagen, hauen wir uns jetzt den Whisky rein. Aber
das sieht gut aus.
Beim Freiburg Bike Festival kann man das machen.
Ja, finde ich auch. Ich finde, man muss bei so schlechtem Wetter sich auch mal was Warmes.
Ich habe gleich schon die erste polarisierende Frage.
Bitte.
Also erstmal Cheers.
Ich bin gespannt. Zum Wohl.
Oh, der schmeckt mir gut.
Sollen wir die Flasche besser ein bisschen weiter wegstellen?
Der schmeckt wirklich gut. Der ist echt lecker. Der ist so ein bisschen süß.
Der stand ein halbes Jahr hinter meinem Schreibtisch. So, den gab es als Geschenk. Und ich bin auch nicht so ein Whisky-Trinker.
Und
dann haben mir Leute gesagt, mein Chef würde mich dafür, glaube ich, nicht erwarten. Aber dann haben mir Leute gesagt, Alter, du hast da voll den geilen Whisky. Und dann habe ich gedacht, okay, dann probieren wir jetzt halt mal Whisky.
Okay, er heißt wirklich Oban.
Ja.
Mehr kann ich nicht dazu sagen.
Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Kenner, der jetzt eifersüchtig ist, dass wir den
Tobi wird dann wird wieder kommen und sagen, boah, voll geil, krasser Tropfen, 1 Million Euro.
Halbe Flasche weggesoffen.
Nebenbei. Ja, lustig.
Ja.
Gut, Eiswürfel rein und zurück zu Tim Flux hieß er, glaube ich, oder?
Flux.
Der hat sich selbstständig gemacht im Fahrwerksservice. Ist es nicht so, dass sich heutzutage jeder selbstständig macht im Fahrwerksservice?
Ja, nur ist das... Der hat das quasi erfunden. Also, das ist schon ein bisschen was her.
Ich mache jetzt einen Witz drüber, so ein bisschen so wie so eine Werbeagentur zu haben, das ist im Trend.
Ja, es ist auch leichter geworden. Also nichts gegen die Qualifikationen, die du dafür bringen musst. Weil für mich ist der Trick eigentlich in der Zeit, wo ich das gemacht habe oder wo ich fürs REM geschraubt habe, der Trick ist eigentlich nicht, dass du weißt, warum man irgendwelche Shims zusammenbastelt. Da kann man relativ viel probieren, sondern dass du das fühlen kannst.
Ja.
Ne, dass du auf eine Gabel drückst und weißt, was da gerade passiert ist. Und das ist eigentlich was, das ich behaupte jetzt mal, das geht nur über Erfahrung.
Ja.
So.
Ich finde, also ich persönlich als Rennfahrer habe mich ja auch viel mit Fahrwerk auseinandersetzen müssen und mir erging es immer so, dass ich oftmals was gefühlt habe und das Schwierigste am Fühlen, finde ich, ist das Fühlen in Worte fassen.
Ja.
Und zwar so, dass du weißt, dass dein Gegenüber die gleiche Sprache spricht.
Ja, und jetzt muss dein Gegenüber noch verstehen, ne? Also ich meine, es gibt ja immer so Absender, Empfänger und so weiter und so fort. Das muss die Person dann auch noch verstehen, was du eigentlich von ihnen willst.
Genau.
Na, und dann kommst du gerade runter und dich hat es irgendwie von links nach rechts geschossen und kannst dich kaum am Lenker festhalten und sagst, ja, ein bisschen viel Rebound.
Ja, du sagst, du fühlst es und sagst, es lag am Rebound. Ja. Das ist schon mal der erste Fehler im System sein, dass du darauf schließt, dass es im Rebound liegt.
Am besten schließt du auf gar nichts.
Erzählst ihm und er sagt, nächstes eher die Druckstufe und der Fehler liegt aber vielleicht auch einfach daran, dass die Feder zu weich ist.
Ja, oder die Gabel dreckig war.
Genau.
Ne, also
und da ist tatsächlich Kommunikation so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg.
Da gibt es auch echt geile Teams. Also so, dass du genau weißt, so ein Mechaniker, der halt mit einem Fahrer sich dann irgendwie versteht, dass die irgendwie miteinander harmonieren, dann kommt auch was bei raus. So, die müssen ein bisschen sich aufeinander eingeschossen haben, würde ich behaupten. Dass es wirklich geil wird.
Ich finde es sehr, sehr beeindruckend. Ich kenne halt die Leute von Fox sehr gut, mittlerweile auch echt, würde ich sagen, auf einer freundschaftlichen Ebene recht gut. Und da ist es schon so, dass dann auch erzählt wird, dass manche Teamfahrer halt, die mit denen sie kommunizieren, denen geben sie so viele Tipps an die Hand und die machen es dann doch anders. Also so ein bisschen so die Erfahrung des Mechanikers wird quasi über den Haufen geworfen und der Fahrer fühlt etwas und läuft meinetwegen vielleicht in die ganz falsche Richtung und kommt dann an den Stand und sagt, es funktioniert nicht.
Ja.
Die müssen dann irgendwie argumentieren, Regeln klären, ihm zu erklären, hey, du brauchst mehr Druckstufe, weil so funktioniert es nicht, nur über Federhärte. Und andersrum ist es natürlich auch geil, für mich war es immer geil, an den Stand zu gehen und sagen zu können, ey, ich habe in der und der Bremswelle, an der und der Kurve habe ich das und das Problem. Und dann kommt er und sagt, ja, mach mal hier 3 Klicks mehr und probier's mal. Und dann machst du, nee, war nicht ganz so gut. Dann machst du 2 Klicks mehr und einen davon und dann irgendwie passt.
Ja, wobei ich persönlich dann sogar noch mehr Fan davon bin, dass du dem Fahrer gar nicht sagst, was du machst.
Ja,
das stimmt. Also, ich habe jetzt hier was gemacht, geh fahren.
Blindtesten, ja.
Weil sobald du irgendwie, ich meine, du kennst das ja als Rennfahrer noch mehr als alle anderen, du fährst da irgendwie los und hast dann was im Kopf. Ne, so, theoretisch sollte ich jetzt das fühlen. Wenn ich dir jetzt sage, theoretisch solltest du jetzt das fühlen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du zurückkommst und sagst, nee, habe ich überhaupt nicht gemerkt.
Ja.
Doof, weil du siehst irgendwie inkompetent aus.
Ja, ja.
Ne, und deswegen werden das wenige Leute machen. Deswegen bin ich schon Fan davon, dass du sagst, okay, pass auf, du sagst mir, was dein Problem ist, ich ändere was und dann probieren wir das 2-3 Abfahrten aus, ne, versuchen verschiedene Setups und dann, wenn das läuft, dann haben wir irgendwann das Richtige gefunden, dann kann ich dir auch sagen, was ich gemacht habe. Wobei ich zu meiner Schande, oder das heißt zu meiner Schande, ich muss natürlich auch ehrlich sagen, ich bin da jetzt echt eine ganze Weile raus und ich habe das mal auf einem vernünftigen Level gemacht. Ich würde mir aber heute nicht mehr anmaßen, nur weil ich das mal sehr regelmäßig gemacht habe, dass ich da noch ein super Experte drin bin. Also ich merke das.
Ja, wenn du nicht regelmäßig drin bist,
genau.
Entwickelt, also meines Erachtens ist ja die Radbranche auch eine Branche, die sich einfach super schnell entwickelt. Also jedes Jahr gibt es was Neues, jedes Jahr gibt es eine Weiterentwicklung und da wirklich dann technisch auch am Ball zu bleiben, muss man halt wirklich in der Materie leben. Und wenn du jetzt, sag ich mal, nicht regelmäßig an Federgabeln schraubst, dann bist du halt ein Jahr später auch schon wieder raus.
Das geht super, super schnell. Ich meine, dafür ist die Entwicklung einfach zu schnell.
Wie bist du denn jetzt, sag ich mal, von SRAM-Schrauben zu kennen, der Marketing gekommen?
Ich habe mal beim Dirt Masters Festival jemanden einen Dämpfer reparieren dürfen, als ich noch bei SRAM war. Und die Person ist heute mein Chef.
Geil.
Wusste ich damals nicht. Ne? Ja. Da kam einer an und hat gesagt, mein Dämpfer ist kaputt. Und ich so, ja, alles klar, kein Problem, legen wir in die Ecke, mache ich nachher. Gemacht. Und dann hat sich das einfach ergeben, dass ich so ein bisschen zurück nach Freiburg gehen konnte durch die Nummer. Und gleichzeitig, war eine gute Gelegenheit und ich habe den richtigen Menschen zur richtigen Zeit, ich helfe gerne Leuten, meistens, wenn sie mir nicht zu sehr auf den Sack gehen, dann versuche ich zu helfen.
Ja.
Und hat Jens dann wohl damals irgendwie gesagt, alles klar, der ist irgendwie hilfsbereit und nett und dem geben wir jetzt einen Job. Und dann habe ich erst die Test-Events gemacht, das nennt sich Field Marketing für Kennel und bin halt durch die Dachregion getingelt und habe dann mit Testrädern unterwegs gewesen. Und dann kam irgendwann so der nächste Schritt, wie das halt so ein bisschen ist im großen Konzern, hat man dann irgendwann netterweise die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Und jetzt darf ich halt hier mich eigentlich um alles, was Marketing geht, im deutschsprachigen Raum kümmern.
Ja, aber wie ist das denn jetzt gewesen? Jetzt mal richtig so aus dem Nähkästchen geplaudert. Jetzt warst du vorher total der handwerkliche Typ.
Ja.
Also so, das ist so doof gesagt, du hast vorher tatsächlich mit deinen Händen gearbeitet und jetzt ist ja super viel Brainwork, oder nicht?
Ja.
Jetzt ist so viel drüber nachdenken, wie kriege ich das Produkt an den Mann, wie kriege ich eine Promotion hin, wie kriege ich Aufmerksamkeit.
Der Tisch, an dem du sitzt, Den habe ich gebaut. Die Displays hinter dir habe ich gebastelt. Das ist alles irgendwie, ich habe das kompensiert. Also das geht nicht. Du kannst nicht einfach, du kannst nicht einfach sagen so,
ich schraube Schlüssel beiseite und ja, stecke dich an den Schreibtisch.
Ja. Nee, dann setzt du dich 5 Stunden vor eine Excel-Tabelle und danach hast du so einen richtigen Mindfuck eigentlich.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Und ich, also da gibt es bestimmt Leute, die dafür geboren sind und die das voll geil finden. Ich kann das zu einem gewissen Level und dann brauche ich irgendwas anderes. Und dann habe ich mir irgendwie vor 3 Jahren in den Kopf gesetzt, ich müsste ein Motorrad alleine restaurieren. Das war dann viel teurer, als hätte ich ein neues gekauft.
Glaube ich.
Das hat auch einigermaßen genervt. Das hat über ein Jahr gedauert. Aber nee, du musst raus. Und ich finde das jetzt auch, man hast ja vorhin gesagt, wir sind hier beim Bike Festival und es pisst und so weiter. Und ich habe da Bock drauf. Draußen, Wetter, brauchst du einfach zwischendrin. Das ist wie Urlaub.
Was ist dein Daily Business dann?
Mein Daily Business, ich kümmere mich um die Organisation von den Veranstaltungen für uns. Also so Hintergrund, Hotel buchen, hast du nicht gesehen, irgendwie Vermarktung, solche Geschichten. Ich kümmere mich um Journalisten, was die an Testrädern brauchen. Ja, genau. Ich habe auch im Prinzip die Hand auf den Anzeigenkampagnen, was wir machen. Ein bisschen im Social-Media-Bereich. Da haben wir zwar noch Leute, die das federführend machen, aber im Prinzip gucke ich da so ein bisschen, dass ich halt unseren deutschsprachigen Content damit reinbringe. Ich kümmere mich um Händler. Also nicht wie ein Außendienstler, ne, oder ein Vertriebler, der da Räder verkauft, sondern wenn es um Ladenbau geht oder wenn man hier irgendwie in einer Form unterstützen kann, was mit Marketing zu tun hat, dann landet das normalerweise in irgendeiner Form bei mir auf dem Schreibtisch.
Cool. Also und dann hier in Freiburg?
Hier in Freiburg,
ja. Wie viele Leute sitzen hier in Freiburg?
Ich glaube, wir sind jetzt 25.
Tatsächlich, doch so viele?
Ja.
Aber das waren früher, wart ihr zu
sechs? Wir haben hier, so, als wir das Büro aufgemacht haben, waren wir, ich glaube, zu 8 oder maximal zu 10. Aber es hat sich zu einem ziemlich wichtigen Entwicklungsstandort einfach entwickelt. Eben weil es gibt hier geile Testmöglichkeiten. Es ist auch was, also ich finde, dass man als Firma, wenn man die geilen Leute haben will, dann muss man in eine geile Umgebung. Also die Leute, die richtig was auf dem Kasten haben, die kannst du halt an ein paar Fingern abzählen. Mhm. Und wenn die richtig was auf dem Kasten haben, dann gucken die heute, bin ich der Meinung, schon auch so, wo will ich leben.
Mhm,
ja, ich kenne genug Leute, jetzt und unabhängig Freiburg von der Bike-Branche.
Ja. Ist ein Spot, da würde ich auch leben wollen.
So, Place to be. Ja, du hast schon mal drüber
nachgedacht. Ich habe schon mal Luftschnuppern.
Ja.
Ich habe mehrfach tatsächlich, mehrfach. Als ich mit dem Abi fertig war, habe ich hier einen Unitest gemacht. Tatsächlich,
wollten sie dich nicht haben.
Ich bin durchgefallen.
Das ist ja quasi.
Weißt du warum?
Warum?
Wegen Fußball.
Wie?
Ich konnte keinen Fußball.
Ach du Scheiße.
Ich stolper über meine Füße.
Ja, das kenne ich.
Fußball ist einfach, kann ich nicht.
Ich mache mich da regelmäßig zum Affen mit meinem
Schwimmen. Ich habe Schwimmen trainiert, weil ich wusste, okay, Schwimmen auf Zeit noch nie gemacht. Dann bin ich da, keine Ahnung, 10-mal ins Freibad gerannt und habe irgendwie ein bisschen trainiert und dann hatte ich den, was ich da schaffen musste, locker drin.
Ja.
Leichtathletik, Rennen, den ganzen Schmarrn. Hier habe ich da in Freiburg quasi hingerotzt. Das war für mich eine Leichtigkeit und dann ging es um Fußball. Und da bin ich dann rausgeflogen, weil...
Du kannst die Volkssportart nicht.
Ich kann die Volkssportart nicht, wollten sie mich nicht.
Ja, Bewegungs-
dann war Freiburg tatsächlich für mich gelaufen. Und dann hatte ich ja meine Freundin in Freiburg.
Ja,
Und
ich wollte es jetzt nicht ansprechen, ich wusste nicht, wie public das
ist. Ach, locker weg. Dann war das so ein bisschen so im Thema, aber da hatte ich dann schon bei SS Handtour angefangen und die sitzen ja in Warngau. Deswegen bin ich ja eigentlich nach Bayern gezogen, aus Hannover.
Ja.
Und klar, die haben ja auch viel mit Freiburg zu tun, mit dem Hockey und so. Also da war ich dann schon ab und zu hier auch. Aber dass ich wirklich dann hier rübergehe, stand irgendwie nicht zur Debatte und bin ja dann eh von Santo weggegangen. Das hat ja mit dem Radfahren sich nicht vereinbaren lassen.
Ja.
Und dann bin ich eigentlich jetzt ganz glücklich in Bayern. Aber
man soll es gar nicht meinen.
Man darf sich ja nicht festlegen. Also sind wir mal ehrlich, wenn man langfristig denkt und irgendwie sich man denkt, man möchte irgendwann, wie man hier sagen würde, ein Häusle bauen.
Ja.
Dann
hast du auch halt, schon schön gelernt.
Dann bist du halt in Bayern an der falschen Adresse. Weil da müsste ich, glaube ich, nochmal, keine Ahnung, müsste ich, glaube ich, meinen Chef ablösen bei Santa Cruz, um mir das leisten zu können.
Müsstest du hier, fürchte ich auch.
Das ist echt krass.
Ja, aber...
Unsere Nachbarschaft wird ein Haus verkauft, das haben sie für 800.000 gebaut.
Ja.
Und es wird jetzt für 1,4 Millionen verkauft, nach 2 Jahren.
Ja. Freiburg ist da leider ähnlich, also das ist ein bisschen die Problematik. dass du irgendwie so ein bisschen schmerzbefreit sein musst. Auf der anderen Seite, ich habe es vorhin ein paar anderen Jungs gehabt, die auch meinen, oh ja, hier ein Geil und so weiter, mit Trails. Das ist halt so ein Stückchen Lebensqualität, was du dir mitfindest. Ne? Ich meine, klar, man muss es sich irgendwie versuchen können zu erlauben oder man muss es wollen oder was auch immer. Ich tue mich immer schwer zu sagen, jeder kann und wie er will und so weiter und so fort und dann hast du Familie hier und da. Aber wenn du es kannst, dann, ich meine, du zahlst für eine gewisse Lebensqualität, das ist einfach so. Ja. Und dann kostet das halt, ich meine, nicht umsonst rennen die Leute hier in die Stadt und wollen hier leben. Und wir haben jetzt irgendwie mal drüber nachgedacht, ob wir aus der Stadt rausgehen sollen. Ja. Dann sagt er, komm hier, lass uns mal irgendwie im Umland schauen, was es gibt. Und ist ja auch geil, so ein bisschen mehr Natur und nicht mehr nur Autos um mich rum. Und das ist die einzige Stadt, die ich kenne, wo du aus der Stadt rausziehst und du von den Trails wegziehst. Ja, weil ich meine, du kennst ja unsere Traillage.
Ja, das ist schon, das ist tatsächlich das wahr. Ja. Ich glaube, es gibt keine Stadt, wo du nicht, also wo du wirklich das Auto stehen lässt, um Rad zu fahren.
Ja.
Also in Freiburg bist du wirklich bescheuert, wenn du dein Rad ins Auto räumst, um zu den Trails zu fahren, weil du kannst ja mit dem Rad hinfahren.
Macht überhaupt keinen Sinn, ja.
Und aber überall anders musst du immer irgendwie mit dem Auto fahren oder nochmal irgendwie 10 Kilometer weiter, wo du sagst, boah, dann kann ich aber weniger Trails fahren, wenn ich jetzt mit dem Rad hinfahre oder so. Oder in München, Isar Trails, nimmst du nicht übel, Münchner, aber Isar Trails finde ich absolut langweilig und scheiße. Und das ist halt, ja.
Ja, aber das ist halt so ein Ding, ne? Kannst du dann, klar, ich meine, wir beide haben irgendwie so diesen berufsbedingten Lifestyle, dass wir halt trotzdem autoabhängig sind.
Ja.
Wenn du das aber nicht hast, wenn du sagst, hey, ich habe einfach hier einen ganz normalen Job, dann brauchst du halt keine Karre, weil du eben nicht am Wochenende irgendwie dich in die Karre setzen musst, um 20 Kilometer aus der Stadt zu fahren und dann sind da die Trails, sondern du fährst halt Fahrrad. So, ne?
Ist schon, also ich habe es gemerkt, Parkplätze finden war schwierig, aber als ich dann mit dem Fahrrad zum Festival gefahren bin, nachdem ich einen Parkplatz gefunden habe, habe ich halt auch nur Radfahrer gesehen, also jeder fährt hier Fahrrad.
Du hast gesehen, wie voll unser Bikeparkplatz war.
Ja.
Du hast ja von Basti extra deinen eigenen Parkplatz.
Bevor wir in Freiburg ausschweifen, weil ich habe noch sehr, sehr viele Fragen über Freiburg an dich später. Ich sprudel heute vor Fragen.
Das ist total. Scheinbar bin ich ein entsprechendes. Du hast erst einen Schluck getrunken. Ich habe schon fast das Doppelte.
Entweder liegt an dir oder am Whisky.
Ja.
Vielleicht. GT ist ja bei euch auch mit im Boot.
Korrekt.
Also ihr macht ja nicht nur Kender, sondern auch GT. Wie ist da der Anteil so? Also von Aufgabenverteilung jetzt bei dir?
Ist schwierig, weil das immer so ein bisschen danach geht, wie so der Produktzyklus ist. Ne? Also dass du immer, wenn ein neues Produkt kommt, hast du damit ein bisschen mehr Arbeit.
Ja.
Und deswegen kann man das pauschal gar nicht sagen. Aber insgesamt würde ich sagen, schwankt das mit GT zwischen 30% und 40%.
Okay.
So was Arbeit angeht.
Aber im Prinzip gehört hier einer Gruppe an oder ist Ken?
Ja, korrekt.
Welche Gruppe ist das?
Das heißt Cycling Sports Group.
Ja.
Da gehört GT dazu, gehört Fabric dazu, da gehören ganz viele andere Marken mit dazu. Ich vergleiche das ganz gerne, so ist vielleicht nicht so 100% akkurat, aber ich vergleiche das ganz gerne mit sowas wie VW, weil da können viele was mit anfangen. Ja. So Autobranche kennen dann irgendwie doch mehr Leute. Und sag hier, das ist halt einfach, du hast im Prinzip eine große Dachgeschichte und darunter finden sich verschiedene Marken und das ist in der Fahrradindustrie nicht anders, als das in anderen Industrien auch ist.
GT hat ja jetzt nochmal einen megamäßigen Aufwind bekommen durch Martin Mays, oder?
Ja, da kann man sich so gar nicht beschweren eigentlich. Ne?
Also Aufmerksamkeit auf jeden Fall, was es dann im Sales gebracht hat.
GT ist global gesehen eine riesige Marke. Das kriegen wir immer nicht so ganz mit, weil GT jetzt in Deutschland im Moment nicht die Riesenrolle spielt, aber da arbeiten wir gerade ganz aktiv dran. Ich meine, wir haben ein geiles neues Downhill-Rad. Wir haben letztes Jahr einen Haufen neue Räder vorgestellt und das ist so... Das global gesehen hat die Marke ein wirklich gutes Standing.
Ja.
Und das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie der Stiefbruder wäre, für den sich keiner interessiert in der Firma. Ne? Das ist einfach sehr, sehr wichtiges, sehr, sehr wichtiger Teil der Firma. Und wir arbeiten daran, dass es eben auch im deutschsprachigen Raum wirklich eine große Marke wird. Das ist auf jeden Fall das Ziel.
Ja, cool. Und Martin Mays selber schon kennengelernt?
Ich habe den mal kennengelernt. Die waren mal hier im Team für ein, zwei Tage. Das ist ja immer wieder, dass Teamfahrer hierher kommen und auch testen.
Da bietet sich Freiburg
ja dann bietet sich irgendwie an ja. Und für Martin, beziehungsweise wenn die nach Finale fahren, fahren sie ja dran vorbei, ne, ja, von Belgien. Jerome wohnt mehr oder weniger auf der anderen Straßenseite, ja, jetzt mal für Kende, Fumic, nee, zwei Straßen weiter, sagen wir es mal so, aber ja, auch, ne, und, die sind mehr, also die sind jetzt nicht dauernd hier im Büro, aber die sind schon relativ regelmäßig hier und man gibt schon was auf deren Meinung, ne? Das geil, ist schon wichtig. Ja. Ja, weil ich meine, die Typen können einfach Fahrrad fahren und sie können sich vor allem, was wir ja vorhin hatten, ausdrücken.
Das ist ja echt, das ist krass, so, es gibt ja auch viele Teamfahrer, also, doof gesagt, aus dem Weltcup jetzt auch, wo man sagt so, boah, ich kann mir nicht vorstellen, wie der jetzt an der Entwicklung beteiligt sein soll, aber dann gibt es eben auch andere Teamfahrer, wenn man jetzt mal zurückguckt, so Leute wie Fabian Barell oder ja, so, wo du sagst, boah, das sind krasse Nerds, die einfach die Technik einfach absolut einverleibt haben und ja, verstanden haben. Ja. Und mit denen zusammenarbeiten ist, glaube ich, Arbeiten auf einem anderen Level.
Bestimmt. Also ich glaube, es ist nicht immer das dankbarste Arbeiten, wenn ja, du Leute hast, die so detailverliebt sind, ja, weil dann hast du wirklich, ne, aber dann auf der anderen Seite, wenn du mit denen was machst und wenn du die verstehst und das umsetzen kannst, dann kommt halt wirklich was bei rum.
Ne? Ich habe es mitbekommen bei Santa Cruz, was so, ich war ja auch schon in Amerika für das V10-Video, ja, und habe da sehr viel mit dem Nick gesprochen über die Entwicklung von dem V10 und wie viel Teamarbeit es war. Und es ist ganz interessant, weil Luca und Loris sind ja super jung, verglichen ja, zu Greg Minar, der super erfahren ist. Und das spiegelt sich auch komplett in der Entwicklung wieder, dass halt das ganze Feedback für den Rahmen quasi von Greg Minar kam.
Ja.
Und die ganzen Kids ist quasi so ein bisschen so, ah, okay, ja gut, das wusste ich jetzt noch nicht, dass das und das darauf Auswirkungen hat. Also die lernen die ganzen theoretischen Sachen, die in ja, so einem ja, Rahmen stecken. Also wenn du jetzt, doof gesagt, irgendwie einen Hinterbau länger machst, dass dann mehr Druck auf den Vorderrad kommt, ja, weil du prozentual gesehen das Tretlager weiter nach vorne schiebst.
Ja, ja.
Das sind so Sachen, also ein keine Ahnung, blödes Beispiel, aber irgendwie so solche Sachen lernen die halt durch den Greg Minar. Also
ja, weil
Loris
die
und Luca
sind halt eigentlich ballern.
Genau,
ne? Und dann voll, so, ja,
neue Generation ballern und ja, da müssen die sich jetzt natürlich auch einarbeiten, aber die meiste Entwicklung oder die meiste Feedback kommt da schon definitiv vom Greg Minar, ja, der da einfach auf Erfahrungen zurückgreifen kann.
Erfahrung und dann musst du halt auch sagen, die Karren sind ja alle stressfreier geworden. Ne?
Ja.
Ich meine, das ist halt, wenn ich mir überlege, wie ich im Bikepark war, da hättest du eigentlich ein Schweißgerät draußen hinstellen können, um die Karren wieder zusammen zu brutzeln, wie sie auseinandergefallen sind. Das passiert heute nicht mehr. Klar zerbricht mal irgendwie ein Rad, aber wir sind auf einem technischen Stand, wo du dich halt auf eigentlich jedes vernünftige Rad draufsetzen kannst und Spaß haben kannst. Ne? Und ich meine, wir alle miteinander stecken viel Arbeit und Hirnschmalz rein, da noch weiterzukommen. Und da passiert auch immer noch total viel. Ich finde immer noch, dass die Fahrradbranche eine der innovativsten Branchen ist. Überhaupt gut. Ich kenne natürlich nicht wahnsinnig viele und bestimmt ist Apple auch total innovativ, aber ja, ich habe neulich meine Garage aufgeräumt und habe so Bike-Workshops. Kennst du noch die Bücher?
Nee.
Bike-Workshop?
Ja. Ich bin da zu jung für.
Da gab es noch kein Internet, ne? So ungefähr. Da hat man halt einen Bike-Workshop gehabt und den hast du dir dann gekauft. Der kam immer irgendwie zum Ende des Jahres, glaube ich, kam der raus. Und da waren dann alle Teile drin. Alle Fahrradteile, so mit Preisen und Schnick und Schnack. Ne? Und das hast du dann irgendwie so als Fahrrad Nerdkin, so mit der Taschenlampe unter der Decke, so während andere Moby Dick gelesen hat, hast du halt Bike-Workshop durchgeblättert. Ne?
Geil.
Hast du halt gedacht, oh, geil, und hier schon mal lila eloxiert, boah. Guck mal hier, Magura Gelb, boah.
Stimmt, ja.
Und die Dinger habe ich neulich mal in die Hand gekriegt. Und ich so, Alter, krass, mit dem Zeug sind wir früher durch die Gegend gefahren, so ungefähr. Oder davon haben wir geträumt, ne? Ich habe mir jetzt hier so ein, ich habe mir mal einen Raven gekauft, ne? Kennt ihr Raven? Das steht in meiner Garage, so ein Bastelprojekt gerade, ja, ne? Und dann, das steht so in der Ecke in der Garage und wenn ich mal irgendwelche Teile kriege, dann bastel ich die da dran,
ja,
weil ich immer so versuche, guckst du mal, was du da so originalgetreu aufgebaut kriegst. Und dann hast du die Kiste in der Hand und denkst, Alter,
das Kennt Rad hat irgendwie mal 10.000 Euro. Ist das?
Boah, ich muss lügen, ich weiß es nicht.
Aber es ist ein altes Ding, oder? Ich habe gar keine
Ahnung. Ja, das ist, ich muss jetzt echt lügen, dass ich wüsste, welches Baujahr das Rad ist, aber ich meine, das ist halt irgendwann in den 90ern, hast du ja, so okay, Kisten gehabt, ja, ne?
Ich war mal bei Stefan Herrmann zu Gast und ja, bei ihm in der Bude und der hat auch im Keller hat er echt geile Raritäten.
Weil ja,
auch
früher ja, klar. Ich meine, so Typ, wie lange fährt der ist ja irgendwie mit Gary Fischer zusammen ja, angefangen, Fahrrad zu fahren, so
absolut,
ungefähr. Ne?
Absolut wahnsinnig,
ja, der
für Bikes
hat. Ja, und da ärgerst du dich heute noch über jede Kiste, die du hast. Ich habe mein erstes abfahrtaugliches Fahrrad war ein Schwinn Vorbanger, hieß es. Ja. Das hatte 100 mm Federweg. Das war mein Bikeparkrad damals, ne? Mit einer Julie drin Und Hayes-Bremsen würde heute kein Baumarkt mehr ans Rad schrauben, wie schlecht die gebremst haben. Aber damals war das halt der geile Scheiß, ne? Scheibenbremsen und hat irgendwie funktioniert und ist irgendwie nicht auseinandergefallen. Und das habe ich weggegeben. Und wie alle anderen Idioten ärgere ich mich. Und heute kaufe ich die Kisten hinterher. Da habe ich mir Zaska gekauft, was da hinten steht.
Welches ist das?
Das silberne Zaska 92er, was da steht.
Magura Gelb.
Ja, klar, Magura Gelb. Ja, und dann musst du halt gucken, ne? Dann sagst du so, alles klar, guckst die Kiste bei eBay raus, ne? Und dann fährst du hin und sagst, bitte, 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 lass die Bremse nicht ausgeblichen sein, wenn die Farbe weg ist. Das sieht dann so scheiße aus, ne? Aber wenn einer viel mit dem Fahrrad gefahren ist, ist die Farbe weg. Das heißt, irgendwie so, hast du mal Glück, wenn dir da.
Schickes Teil, sieht echt gut aus.
Ja.
Jetzt haben wir ja schon relativ viel über Suspension geredet. Bleiben wir bei dem Thema.
Ah, ja.
Innovativ, was glaubst du, wo geht's hin? Also, Fox hat ja jetzt E-Valve vorgestellt, also ein elektronisch gesteuertes Fahrwerk, was sich auf dem Trail eben bei Stößen bzw. bergauf bzw. Tretpassagen anpasst.
Ja.
Was glaubst du, wo ist die Zukunft von Mountainbikes?
Ich glaube grundsätzlich einfach in je weniger Knöpfe, umso besser. Also, das ist.
Ob das jetzt dahin,
elektrisch, oder? Genau, so ob das jetzt elektrisch ist oder nicht, da wird sicherlich so ein bisschen die Zukunft noch zeigen, was passiert.
Ja.
Aber ich glaube grundsätzlich, je weniger du dich damit beschäftigen musst, dass dein Fahrrad funktioniert, umso mehr Spaß macht das eigentlich, ne? Und wenn dein Fahrrad dir irgendwie, wenn dein Fahrrad dich von selber auf dem Rad, ne, sag mal, fängst jetzt an mit Radfahren und dann willst du so mal ein bisschen schnell fahren. Und du hast irgendwie keinen Bezug zum Technischen oder sonst irgendwas, dann ist es halt einfach geil, wenn dein Rad da mehr oder weniger idiot-proof ist, so mehr oder weniger, ne? Dass du sagst, hier, ich setze mich da drauf und fahre und das Fahrwerk ist nicht automatisch erstmal scheiße, weil mir das nie einer eingestellt hat und ich die Karre halt zusammengeklöppelt habe und jetzt fahre ich, sondern das funktioniert dann einfach. Und ich glaube, das ist eigentlich so das, wo es hingehen wird und auch hingehen sollte, ist, dass du dich x-beliebig auf den Rad setzen kannst.
Wenn du jetzt doof, ich bin jetzt mal wirklich so fies und sag, du hast ein normales Mountainbike, kein E-Bike.
Ja.
Normales Mountainbike.
Hat doch keiner mehr.
Hat, ja.
Hast nur noch du, ich hab keins.
Fährst du nur noch E-Bike?
Nein.
Okay.
Quatsch. Ich hab mir gerade ein neues Habit aufgebaut.
Mir ist so ein bisschen das Gesicht auseinandergefallen.
Nee, ich fahre jetzt Rennrad. Ich komme jetzt langsam, ich bin jetzt, ich gehe so Mitte 30.
Ja.
Und jetzt habe ich so langsam Bock auf Wurstpelle.
Das nennt man dann Midlife-Crisis, oder?
Bald. Midlife-Crisis, wenn ich Kohle für einen Porsche habe, kannst du das Midlife-Crisis nennen. Und
stellt das Mountainbike in die Ecke und fährt Rennrad. Oh,
nee, Gott, das ist, wenn du Triathlon machst. Nein, das ist, wenn du Triathlon machst.
Ich darf
mich jetzt hier nicht. Nee. Okay. Aber da hören ja nur Mountainbiker den Podcast.
Ja. Hoffentlich. Wenn uns die Triathleten schon zuhören, ist das ein Armutszeugnis für die Triathleten, dass sie keinen guten
Podcast haben. Dann möchte ich aber auch nicht in diesem Podcast sein, wenn ihr nur von Triathleten gehört werdet.
Ich glaube nicht. Ich merke das zu bezweifeln. Du hast ein Mountainbike im Keller stehen, SRAM Access dran mit elektronisch oder eine Shimano Di2.
Sie wollten mir keine schenken. Nee.
Ist ja wurscht, aber ich sag mal, Sattelstütze, Gangschaltung, ist elektronisch gesteuert?
Nope.
Ja, aber was machst du dann?
Wie, was mache ich
dann? Das ist ja dann nicht idiot-proof, weil du musst.
Ich bin ja auch
schauen.
Kein Idiot.
Ja, aber du,
danke,
du sagst es.
Danke, trink mal ein bisschen was von deinem Whisky.
Du sagtest ja, dass das Rad in die Zukunft, das wird halt idiot-proof sein. Und
einen
Fox E-Valve, ja, das braucht man nicht einstellen, sondern das kalibriert sich selber, meines Erachtens, oder blöd gesagt, für die Zukunft. Und dann hast du eine Schaltung, die sich selber kalibriert, was ja eben da diese neue SRAM-Gruppe schon kann.
Mhm.
Ich weiß nicht, wie es bei Di2 ist, keine Ahnung von. Aber letzten Endes bist du dann der Typ, ja, an dem es hapert, wenn du dein Scheißbike nicht aufgeladen hast. Oder auf dem Trail geht der scheiß Akku für den Shifter leer.
Ja, ist richtig.
Das ist aber nicht idiot-proof.
Ein Tod muss es sterben.
Ja, aber in welche Richtung geht's? Ist es dann.
Es geht in die Richtung, dass du für jeden das Passende hast. Also muss ja nicht jeder jetzt elektrisch durch die Gegend fahren.
Ne? Ja.
Und muss ja auch nicht jeder mit einem automatischen Fahrwerk durch die Gegend fahren. Aber es wird für die Leute, die da Bock drauf haben, die Möglichkeit geben. Und die müssen dann sich halt nur noch mit Akkuladen beschäftigen. Und das ist halt ungefähr so aufwendig, wie dein Handy zu laden. Und das kriegen die meisten Leute auch auf die Reihe.
Das stimmt. Okay. 1-0. Wo, was glaubst du, welche Innovation fehlt in der Mountainbike-Branche? Wenn du sagen würdest, boah geil, das hat ein Auto, doof gesagt, irgendein Tesla oder so.
Ja.
Was gibt es im Mountainbike-Sport, was du dir wünschen würdest, was voll zukunftsvisionär ist, wo du sagst, boah, das wäre geil, wenn es das geben würde?
Wenn ich das wüsste, dann könnte ich wahrscheinlich jetzt sehr viel Geld verdienen und sollte das keinem verraten.
Ja, vielleicht sowas Unmögliches. Ich schenke dir mal nach.
Das ist nett von dir. Immer schön dem, der schnell trinkt, nach, ne? Und so, ich habe schon einen schönen warmen Kopf.
Man sieht's. Leicht roter, leicht rot
du auch. Du musst gerade was sagen.
Habe ich auch einen roten Kopf?
Ja.
Ich habe aber auch noch Sommersprossen.
Ja, genau.
Vom Dreck, vom
weil du heute Fahrrad fahren warst. Die Innovation, die fehlt. Ich weiß es echt nicht. Also ganz im Ernst, das Dumme ist ja, was heißt das Dumme? In dieser Branche ist ja jeder Experte. Ne? So, ist halt so.
Ich sage immer, ich bin keiner.
Ja, du nicht.
Ich glaube, ich habe mit schon super vielen Experten geredet, aber ich kann mir nicht merken, was die mir erzählen.
Ja, aber trotzdem hat ja jeder irgendwie eine Ahnung. Das macht es ja auch irgendwie ein bisschen sympathisch und ein bisschen nett, dass immer alle wissen, wie es geht. Ne? Und dann hat man auch immer mal ein bisschen was zu lachen. Und ich glaube einfach, ja.
Also ich zum Beispiel, ja. Was ich mir wünschen würde, mein größter Wunsch, wäre elektronisch gesteuerte Ventile am Reifen, die mir sagen, Kollege, dein Fahrrad steht zwar im Auto und du würdest jetzt gerne losfahren, aber du hast nur 1,4 Bar auf dem Reifen,
pump nochmal schnell auf. Ja, aber kann die SRAM doch dran schrauben.
Haben die sowas schon?
Ja, mehr oder also
gut, dann wünsche ich mir, wenn es es schon gibt, dann gehe ich mal einen Schritt weiter, dann wünsche ich mir ein Ventil, passiert. Das einfach immer den Druck hält. Also wenn es zu wenig ist, selber aufpumpt.
Was nützt dir das, wenn das der Rest vom Radreifen nicht tut? Also ein Ventil kann ja dicht sein. Dann muss
der Nein, wenn der, wenn der Reifen aufgepumpt wird. Also das
quasi
ein Reifen, das der immer den gleichen Druck hält. Das finde ich gut. Mich nervt.
Wie so ein SUV, mich. Wo du denkst so, Alter, ich fahre jetzt auf eine Schotterstraße und der lässt 2 Bar.
Ja, aber jetzt mal doof, wenn du so 3-4 Räder hast, ist ja normal für Leute, die in der Bikebranche arbeiten.
Die haben dann aber auch meistens eine Luftpumpe.
Ja, aber dieses ständige Aufpumpen,
ja.
Das macht mich wahnsinnig. Ich bin, wie du schon sagst, idiotproof. Ich würde gerne mein Fahrrad von der Wand nehmen und losfahren, ohne vorher zu gucken, ob die Luft stimmt. Das ist nur ein Wunsch.
Ja.
Innovation.
Das wäre nochmal
eine Anregung an Leute, die Ventile bauen. Oder
Reifen.
Vielleicht Michael Kohl von Schwalbe, der wäre auch schon im Podcast. Michael, wenn du zuhörst, das wäre doch mal eine Jasper Nummer.
Jasper hätte doch mal eine Idee.
Hattet
ihr bestimmt noch nicht.
Bau doch mal einen Kompressor in Reifen ein,
ja.
Der den Druck hält.
Ja.
In diesem Sinne, Prost.
Wir Prost, haben tatsächlich sowas gibt es. Wir haben schon was.
Ich hoffe, das ist witzig und nicht nur dumm, was wir erzählen.
Ich glaube, dass die meisten schon, ah, dieser Spack, Alter. Was ist das für ein arroganter Sack?
Ja, aber dann eher bei mir, nicht bei dir. Da brauchst du gar nicht weniger Sorgen machen.
Weiß ich auch nicht. Das ist ja immer interessant, wie man da tatsächlich rüberkommt.
Freiburg.
Sonne lacht über Freiburg.
Ja, wir sind hier tatsächlich, Freiburg hat 2 legalisierte Strecken.
Drei.
Nee. Mehr?
Nee, wir haben 4, 5.
Nennen Sie bitte beim Namen.
Wir haben unsere gute alte Borderline.
Ja.
Baden to the Bone.
Das ist eine neue.
Ja, das ist eine neue Strecke. Bist du hier gefahren?
Nur den obersten Teil.
Ist aber geil.
Ist richtig geil.
Siehst du?
Ist halt Jumps, dicke Sender auch.
Ja.
Den unteren Teil habe ich nicht gesehen. Jakob hat mich gerade drüber geschossen. Jakob Breitwieser.
Der ist da
Grüße gehen raus.
Ja, hat er dich wenigstens abgezogen? Ich meine, das ist ja sein... Jakob, falls du zuhörst, hast du den Jasper bitte abgezogen?
Er hat mich tatsächlich auf den Trails oben nicht abgezogen, aber er hat mich im unteren Teil der Borderline abgezogen. Definitiv.
Ja.
Also da, wo es so ein bisschen wurzig war. Ich habe heute Schiss gehabt, so nass wie es war. Und wo er mich wirklich abgezogen... Er hat mich wirklich deklassiert. Ich möchte das nochmal sagen. Jasper ja auch wurde heute auf absolut größten Maße deklassiert beim Dual Slalom auf seiner Jugendstrecke.
Ja, die hat er sich aber selber gebaut. Also ich meine, das ist halt so. Aber was aber du
ich halt... Ich wurde wirklich deklassiert. Also ja. Nicht nur...
Und Dual Slalom ist so die vergessene Kategorie, die wirklich geil ist. Ja. Ne? Weil wir fahren definitiv. Alle viel zu wenig Dual Slalom, als wir den gebaut haben. Oder ich habe da überhaupt nichts gebaut, aber als er gebaut wurde, sind dahin, haben wir gesagt, Dual Slalom, das fährt doch, in 2 Wochen fährt das keiner mehr. Ja, Pustekuchen.
Nee,
wir fahren alle runter, weil es ist einfach total witzig.
Ist einfach immer witzig.
Und dann,
wenn man zusammen unterwegs ist, gerade so ein kurzes Stück am Ende vom Trail,
ja, wenn man
eine Gruppe fährt, macht man es immer.
Also wir haben, wie du dann gerade erwähnt hast, Dual Slalom, Jugendstrecke.
Also wir fangen mal von vorne an.
Borderline.
Wir haben den Borderline. Kanadier,
genau.
Baden to the Bone.
Die Jugendstrecke, also den Flow Trail.
Ja.
Wir haben den Hubbelfuchs.
Dann sind wir bei 5.
Ja, und dann haben wir noch den Badisch Moon Rising, sind wir bei 6.
Badisch Moon Rising kenne ich auch noch
nicht. Ja, sicher, vom Schauinsland runter.
Das ach, ist quasi der,
wenn du oberhalb, bevor du Kanadien fährst.
Okay,
cool. Badisch Moon Rising fahren. So, sind 6 legale Strecken und wir arbeiten an noch mehr.
Und das macht der Verein, der auch das Freiburg Bike Festival organisiert?
Der Verein Regels, wie wir so schön sagen in Freiburg.
Ja,
ja das macht der Verein.
Der hat wen gegründet?
Der Verein hat niemanden gegründet.
Entschuldigung, zweites Glas Whisky. Da kommt Subjekt, Prädikat, Objekt auch gerne mal durcheinander.
Alter. Nein, der Verein wurde gegründet von Arne, Ansgar und Manuel. Also wenn ich das richtig, die sind auf jeden Fall schon irgendwie schon immer Vorstand. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie das auch gegründet haben. Vor, weiß ich nicht, 10, 12 Jahren, wie auch immer. Weil man dann halt gesagt hat, hier, wir machen diese, da wurde diese Borderline gebaut. Hier ist ja nun echt eine Weile gibt. Und dann hat die Stadt irgendwann gesagt, okay, cool, ihr habt jetzt eine geile Strecke, ihr braucht jetzt einen Verein. Ich hoffe, ich bringe jetzt die Reihenfolge nicht durcheinander und die Jungs hassen mich nachher dafür. Dann sagt hier, wir brauchen jetzt einen Verein, damit das alles abgesichert ist. Und dann hat man irgendwie gemerkt, hui, das läuft ja ganz gut. Und das ist ja auch, hat der Forst auch irgendwie geschnallt, hey, das ist ja ganz cool, wenn wir den Mountainbikern sagen, ihr könnt hier lang fahren, dann bauen die nicht mehr so viel illegale Scheiße irgendwo rein. Und dann ist das alles versichert und das ist irgendwie kanalisiert und alle haben Spaß. Und man muss auch mal was zumachen, ja, muss man auch fairerweise sagen. Aber ich glaube, dass das absolut im Verhältnis steht zu dem, was gebaut wurde. Also ist echt viel Geld investiert worden.
Jetzt ist Baden oder sage ich mal die Gegend hier schon recht spießig. Lehne ich mich jetzt, glaube ich, nicht weit aus dem Fenster, sondern
recht spießig. Ist halt so. In der Heimat sagen wir grün reden, schwarz handeln. Wir sind, also das.
Ich habe wieder drei Fragezeichen im Gesicht.
Wir erzählen uns alle, was wir für geile grüne Ökos sind und dann regieren wir doch wie die CDU.
Okay, ja genau.
CSU,
ja,
kommt wie hin. Auch immer. Ja. Kennst du ja. Müsstest ja. du ja eigentlich ganz gut kennen. Ja, ja. Ja, also ich meine, Polizeigesetze geht noch,
ja.
Aber klar, wir haben in Freiburg schon eine Luxussituation. Man muss auch sagen, wir haben wirklich...
Na, aber jetzt, die Frage, worauf ich hinaus wollte, war, dass ja eigentlich schon in Baden eher so die spießigeren Leute unterwegs sind und das ist ja eigentlich, sage ich mal, ein absolutes Prestigeobjekt ist, dass ihr es geschafft habt, hier einen Verein und 5 legale Strecken in so eine spießige Area reinzubauen, wo man sagt, also jede andere Bundesland kommt um die Ecke und sagt, boah, Mountainbiker machen den Wald kaputt, Flurschäden, Wurzel kaputt, zu viele Mountainbiker, Parkplätze werden geklaut, ganzen Schmarrn.
Ja.
Und hier wirklich in einem Bundesland, wo so spießige und gemeine Menschen wohnen.
Danke, danke.
Fiese, sagt gemeine der typ, Menschen.
Der in Bayern lebt, ne?
Ich darf mich über Bayern nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich wohne da ja noch.
Ja, noch. Wieso, hast du was anderes vor?
Und ist ja wirklich ein Prestigeobjekt, dass hier ein Verein es schafft, Mountainbiken so groß aufzuziehen und bei einem Festival Stoßzeiten so viele Mountainbiker und trotzdem finden sie irgendwie alle cool, was ihr macht. Was glaubst du, woran liegt das?
Stadtwald. Es ist so stumpf und blöd, wie es klingt. Wir haben dieser Forst, der hier, den wir befahren, der gehört der Stadt.
Okay,
so, es gibt das heißt, keine du musst nicht irgendwie 5 private Leute fragen. Und dann hat man natürlich mit der Borderline irgendwie so ein Vorzeigeobjekt geschaffen, wo dann Jäger und Förster und so weiter gesehen haben, kann funktionieren. Wenn man sich miteinander unterhält, dann kann es funktionieren.
Der dann, Harry Meyer, der war auch schon bei mir im Podcast, bei uns im Podcast. Ich hatte ihn vor dem Mikrofon und da haben wir sehr, sehr viel drüber gesprochen. Ist das weil schon der
dein Podcast?
Den
Tobi.
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 Das ist mein Podcast, Tobi. Sieh dich zu.
Erstmal macht ihr eine feindliche Übernahme. Wieso ist der Tobi Wocker und eigentlich nicht beim Bikefestival in Freiburg?
Ich habe keine Ahnung tatsächlich. Du weißt ja, dass ich Event-Host vom Bike-Festival in Riva, Willingen und Leogang bin.
Ja.
Die zahlen mir viel, viel, unfassbar viel Geld. Milliarden dafür, dass ich das mache.
Wer hat dich engagiert?
Was zahlst du mir dafür, dass ich hier bin?
Gar nichts. Ich habe Trails, die man geil fahren kann.
Wie wär's denn?
Ich muss immer sagen, ich verteidige gerne Willingen, weil in Willingen kann man tatsächlich biken. Da ist das Festival zwar nicht so schön, aber in Willingen kann man biken. Im Gegensatz zu Riva.
Kurz bevor wir abschweifen, sind wir schon relativ weit am Ende.
Ach komm, mal länger. Dieser gerne. Podcast hat vermutlich Überlänge, weil die Flasche bis die ist noch nicht leer.
Das stimmt. Ich komme noch mal kurz zurück zu den Trails.
Also ja,
Harry Meyer ist eben jemand, der sich Mountainbike-Kongress in Österreich da engagiert und super viele Zahlen, Fakten und Diskussionsgrundlagen oder Perspektiven kennt und super interessant und das ist tatsächlich das mit dem Stadtforst, glaube ich, tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Grund, weil bei uns daheim auf den Hometrails ist es auch so, dass viel Privatgrund ist und dann auch wieder die, jetzt auch wieder weit aus dem Fenster gelegt, bayerische Engständigkeit, einfach sagt an, das ist mein Land und ich will da nicht, dass Leute drüber fahren und fertig aus.
Ja.
Und dann wird es natürlich schwierig, da Diskussionsgrundlagen auch überhaupt zu schaffen. Eine Grundlage ist immer, dass natürlich, sobald es ein legalisierter Trail ist, dass die Versicherung für den Bauern oder den Landbesitzer gegeben ist. Das heißt, dass dem Moment entweder die Leute, die dort fahren, über den Verein oder sogar über die Gemeinde versichert sind und dass dann der Grundbesitzer fein raus ist, was immer ein gutes Argument ist, falls es mal jemand hört und Grund hat, gibt es her zum Mountainbiken, legalisiert es, weil dann seid ihr fein aus dem Schneider, falls sich da mal einer das Genick bricht. Anyway. Ich wollte gerade irgendwo drauf
hinaus. Ich habe mal schöne Beispiele gehört. Ich habe einen Bekannten, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder, einen gemeinsamen Bekannten, der mir gesagt hat, unser Förster, der legt immer unsere Trails durch die Schonung, weil dann geht das Wild da nicht ran. So ein Förster, der dann sagt, okay, dann muss ich da ja nicht absperren und alles einzäunen, sondern ich muss nur einen Trail durchlegen und dann frisst mir das Wild nicht die Bäume weg. So, also man kann irgendwie versuchen, positive Dinge, ob das jetzt wirklich wahr ist und oder irgendwelche Forstgewerkschaften jetzt gleich aufs Dach steigen, weiß ich nicht, ob ich das korrekt wiedergebe. Aber so, ich meine damit nur also so grundsätzlich, man kann schon drüber nachdenken, ob man nicht vielleicht einfach Dinge mal aus einer anderen Perspektive betrachtet. Und ein anderes Beispiel, was ich eigentlich ganz interessant finde, es wurden vor 2-3 Jahren mal, es ging ziemlich durch die Medien, irgendwelche Kids-Trails von irgendwelchen Kids illegale Trails abgerissen. Ja. Wo es so ein riesen Drama drum gab, was auch scheiße war, dass die einfach platt gemacht wurden. Ja. Und dann man auch bei der Stadt nachgefragt hat, warum musste das jetzt sein? Und die sagten, wir haben keinen Ansprechpartner gehabt. Also so, weißt du, da kannst du dann auch der Stadt irgendwann nicht böse sein, dass sie sagen, wir haben einfach niemanden gehabt, den wir fragen konnten. Was da jetzt mit. Und dann muss man halt so, also du brauchst halt in Deutschland den Scheißverein. Da kannst du dich auf den Kopf stellen.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, die hatte ich im Kopf schon, das wäre tatsächlich nicht so ein Anschlusspunkt. Was empfiehlst du Verein. Menschen da draußen, einen Verein zu gründen?
Ja. Genau.
Du hast vorhin geredet, Gründungsmitglieder, Ansgar, Co.
Ja,
Manuel. Die sich da hingesetzt werden, super interessant. Wie würdest du jetzt den Kids sagen, gründet einen Verein? Gib mal irgendwie ein Beispiel.
Ich habe, unabhängig vom Mountainbiken, bin ich in so einem richtig geilen linken autonomen Jugendzentrum groß geworden, in einem der ältesten in Deutschland. Wo meine Eltern damals gesagt, um Gottes Willen, unser Kind wird ein völliger Idiot, weil der in einem autonomen Jugendzentrum die ganze Nacht nur säuft und aussieht wie ein Punk, so ungefähr. Ne? Und dann hat sich halt irgendwie ergeben, dass irgendwie doch nicht alle Punks doof sind. Einige von denen sogar ziemlich smart, dass sie da Punks geworden sind, so ungefähr. Ne? Und das war auch ein Verein. Und also ich bin irgendwie so in einer Vereinsstruktur groß geworden und ich glaube, du kannst nichts falsch machen. Du gehst hin, gehst hier Vereinsregister, bumm, zahlst, keine Ahnung, je nach Stadt 15, 20, 30 Euro und gründest einen Verein. So. Und dann musst du einmal im Jahr eine Mitgliederversammlung abhalten und einen Kassenprüfer haben. Und that's it. Das ist die ganze so natürlich in einem Verein wie dem Mountainbike Freiburg, wo irgendwie jetzt wir 1600 Mitglieder mehr haben, was ja fast schon so eine Absurdität an sich ist, dass man in einem abfahrtslastigen Mountainbike-Verein 1600 Mitglieder hat.
Krass, definitiv.
Aber das geht halt nicht ohne, aber die Gründungs- oder die Schwelle, so ein Ding zu gründen, ist nicht groß.
Genau.
Und dann bist du ein Ansprechpartner. Du kannst dich versichern, du bist für die Gemeinde ein Ansprechpartner und je mehr Mitglieder du wirst, umso mehr hast du ein Standing. Und dann muss man sich mal ein bisschen schlau machen und sagen, hör mal zu, wo stehen wir denn im Vergleich zum örtlichen Fußballverein oder so, ne? Weil dann
aber glaubst du, also doof gesagt, der Verein ist ja so ein bisschen groß geworden oder irgendwie hat seinen Bestand in den Mannschaftssportarten oder irgendwie sowas. Und ein Mountainbikesport ist ein super individueller Sport. Und ich habe aber allgemein unabhängig davon auch das Gefühl, dass einfach Vereine rückläufig sind, weil Leute keinen Bock mehr haben, sich zu engagieren.
Ja, das ist ja auch so.
Also die haben einfach keinen Bock mehr, für irgendwas einzustehen oder für irgendeine Ideologie einzustehen und sich dafür groß zu machen.
Wir sind 1600 Leute und die Leute, die richtig was machen, die kannst du an zwei Händen abzählen. Ja. Die machen halt alles. Ja. Womit ich die anderen nicht diskreditieren will, weil wir brauchen jedes einzelne Mitglied. Definitiv. Jeder ist total wichtig, weil jeder gehört dann zu dieser Gruppe dazu. Und
die dann auch eine Aussage
schaffen. Aussage schaffen und die irgendwie dann auch, finde ich, dem Verein den Respekt zollen. Also ich finde, es ist einfach auch so ein Respektding, dass man sagt, hör mal, ich bin Mountainbiker in der Stadt und ich zahle jetzt irgendwie meine 30, 35 Euro Mitgliedsbeitrag im Jahr, weil ich das einfach geil finde, dass ich Strecken fahren darf. Und das ist eine lächerliche Summe dafür, dass du im Prinzip, dass das hier zur Verfügung steht. Und du das alles benutzen kannst und du auch noch versichert bist. Und dann gibt es mit der Rettungsleitstelle Pläne und ne, das ist alles sichergestellt. Und dafür finde ich, ist es einfach auch so ein Ding, dass man einfach sagt, ich werde jetzt da Mitglied. Ob ich mich da engagiere oder nicht, ist völlig nebensächlich. Das gibt es immer. Aber man wird dann einfach mal so ein bisschen Mitglied, weil man dann eben dieser Struktur hilft und sich damit dann ja eigentlich auch selbst hilft. Also dadurch, dass ich Mitglied in einem Verein bin, helfe ich mir ja, dass ich hier biken kann.
Cool.
Ja.
Bist also, fertig,
ne? Läuft dir Zeit, du siehst so aus, du guckst auf die Uhr.
Ich habe gerade die Nachricht bekommen vom André, ob er meinen Rad mit uns teilnehmen soll.
Machen die schon Feierabend?
Scheint es hat so. Gerade kurz gehagelt. Ne?
Also Santa Cruz tickt, die müssen jetzt Bier aufmachen.
Die haben doch letzte Nacht so viel Bier aufgemacht. Ja. Die kamen heute Morgen schon, darf ich das sagen?
It's Santa Cruz.
Ja.
Welcome to the life
die of Santa Cruz. Die waren aber nicht die einzigen, die nachdem gestern Abend 3 Stunden Festival waren, dann heute Morgen schon Probleme hatten, den Stand rechtzeitig aufzumachen.
Waren nicht alleine.
Wir waren pünktlich da, wir waren die Ersten und wir waren auch die Ersten, die rausgegeben hatten, weil ich war der Erste am Stand.
Ja, du hast wahrscheinlich nicht ganz so hart...
Ich war gestern früh im Bett, weil ich wusste, was heute passiert.
Ja, weil nachher ist noch ein bisschen Disco.
Genauso ist es und es ist bei Santa Cruz gut, dass es diese Menschen gibt. Es wird aufgeteilt. Der eine säuft am Freitag, der andere säuft am Samstag.
Bei Kennedy säuft niemand.
Nie.
Deswegen
das machen stoßen
wir jetzt mal
an. Wieso ist mein Glas schon wieder fast leer und deins nicht?
Wir haben noch ein bisschen Spielraum noch.
Okay.
Resümee, tatsächlich gründet Vereine, würdest du jetzt sagen?
Gründet Vereine und macht euch schlau bei anderen Vereinen. Also ich meine, das ist ja auch was...
Kooperation,
habe ich mitbekommen.
Ich bin ja schon ewiges Soulrider e.V.-Mitglied.
Das ist so geil, da kennen wir uns nämlich her, weil du als so ein halbstarker... Soulrider in Tottenau aufgelaufen bist. Und ich weiß noch, dass es diese Soulrider-Ausfahrt nach Tottenau gab und Soulrider war damals so dieser geile Riesenverein.
Ja.
Das waren die ersten, die ein Auto hatten. So, boah, ein Mountainbike-Verein,
stimmt,
der irgendwie ein Auto hat.
Ja, die haben super
wie hieß denn der Chef nochmal?
Maui.
Maui.
Georg Meyer.
Ja, und dann war das damals auch mit Alutech, diese geile Verbindung. Ja. Sind alle irgendwie eine Wildsau gefahren?
Ja, definitiv. Ja?
Und so kam Soulrider, ja.
Und die hatten dann auch, da gab es auch einen Verein, der irgendwie, die sitzen ja im Saarland eigentlich, und dann gab es irgendwie einen Verein, eine andere Grenze oder irgendwas, keine Ahnung, Nachbarbundesland. Und die haben sich dann auch, die haben sich dann schlau gemacht da, wollten bei den Soulrider ein bisschen abgucken und haben gesagt, wir fusionieren einfach und haben einen Verein draus gemacht und fertig. Und waren dann auch wieder mehr Mitglieder, mehr Aussagekraft, mehr Infrastruktur einfach dahinter gehabt, also super cooles Ding. Und Ich merke es bei mir zu Hause, da passiert jetzt auch ein bisschen was, auch wegen den Hometrails, dass da was legalisiert wird und da gründen, also da gibt es schon 2 Vereine, die sich allerdings keinen Bock haben zu engagieren für den Trailbau. Das heißt, die Leute, die wirklich da Bock haben auf Trailbau, die haben jetzt einen neuen Verein gegründet und versuchen da reinzugehen. Das finde ich eigentlich ganz cool, definitiv.
Ja, also...
Vereinsmeierei ist immer
toll. Es ist tolle Vereinsmeierei, Sache. Aber ganz ehrlich... Wenn wir jetzt in Freiburg irgendwie 3-4 Vereine hätten, die alle irgendwie autark voneinander rumwurschteln, ich glaube, ganz ehrlich, was die 3 Jungs wirklich gut können, ist nicht, dass sie die geilsten Strecken bauen oder dass sie irgendwie, keine Ahnung, an sich die geilsten Typen der Welt sind, sondern was die wirklich gut können, ist Leute zusammenbringen.
Habe ich heute beim Jakob gesehen.
Ja, ich meine, der Jakob ist sowieso der König im... Jakob und Matze, ne, sein großer Bruder, sind einfach die unglaublichsten. Wenn bei uns so, wenn ich so oberstes Level...
Ich habe ihn heute zum Ritter geschlagen. Er ist jetzt King of Freiburg.
Der ist sowieso schon King of Freiburg. Der ist hier King... Du musst aber überlegen, der Typ ist dann... Macht er diese ganze Vereinsarbeit mit Matze und neben den Vorständen. Und dann macht er noch diese Jugendgruppengeschichten mit der Sanne. Und wir haben... ich weiß nicht, 70, 100 Kinder, die in Kindertraining gehen in diesem Verein.
Das ist krass.
Mit 20, 25 Jugendtrainern, die ehrenamtlich hier Kids aufs Rad setzen.
Ich glaube also ganz, ganz ehrliche Meinung, ich glaube, dass wir in 10 Jahren echt, dass es krass abgehen wird, weil die ganzen Kids, die jetzt anfangen, Rad zu fahren,
also
wir haben es jetzt gerade letztens mit Santa Cruz, mit diesem Johann Schumacher, und es gibt so viele andere junge, ganz junge Kids, Shredder-Kids, die jetzt wirklich mit dem Fahrrad auf dem Mountainbike wirklich aufgewachsen sind, und die werden alle kommen und das wird so krass. Und
wenn du mich jetzt nochmal so beim drüber nachdenken fragst, was so die Innovation der Fahrradbranche ist, vielleicht, dann, und da ist Mountainbike Freiburg ganz ehrlich federführend ganz vorne mit dabei, ist, dass Leute kapieren, dass Radsport vor allem erstmal Spaß macht und man seinen Kindern nicht irgendwie Sport reinprügeln muss.
Ja.
Ja, weil ganz ehrlich, es ist ja modern und schick, über den BDR zu lästern.
Ja.
Und das ist auch richtig so.
Finde ich gut.
Also Fabian, falls du zuhörst, es tut mir total leid, aber du kennst den Verein, für den du arbeitest.
Fabian Wallenmeier kenne ich auch aus Tottenau-Zeiten. Ganz lange. Ja, und habe ich sehr lieb gewonnen.
Wohnt er nicht noch hier irgendwo auch um die Ecke?
Ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich dachte irgendwie in der Karlsruhe, aber ich weiß es nicht.
Ich habe auch Stories, die ich mit dem erlebt habe. Die könnte ich jetzt auspacken.
Ja, und er hat sich, du musst dir überlegen, du kennst die Leute ewig, ne? Und deswegen Fabian in allen Ehren. Aber grundsätzlich ist das, auf Deutsch gesagt, einfach ein Scheißverein. Ich bin an einem Training vorbeigefahren, da stand ein Typ in der BDR-Jacke und hat Leuten erklärt, wie man Kinder den Berg hochscheuchen muss, damit die fit werden. Ja? Und da blutet es dir aus allen Körperöffnungen raus, wenn du hörst, wie einer sagt, man muss Kinder irgendwie den Berg hochscheuchen. Ja, weil
letzten Endes... Liebe Grüße gehen raus an meinen Papa, ich erinnere mich noch genau daran, wie er mich im Mangfallteil den Berg hochgescheucht hat.
Siehst du, bei mir was anderes, meine Eltern haben gesagt, Mountainbiken, bist du bescheuert, mach doch bitte nichts mit Mountainbiken. Ja? Das ist so eine Randsportart. Du wirst nichts. Das ist wie wenn du gesagt hast, ich werde jetzt Musiker, so ungefähr, ne?
Mein Daddy ist so ein alter Hippie und der hat immer gesagt, du kannst das machen.
Würde man gar nicht glauben, dass du von einem Hippie abstammst.
Doch, das ist ein Hippie. Mein Daddy ist ein Hippie.
Ist ja eigentlich auch irgendwie nice, oder?
Ja, ich habe alles kennengelernt. Mein Bruder ist voll der Querulant, deswegen war ich auch
Punk. Dein Bruder ist mehr Querulant als du?
Der ist komplett Querulant, der ist gegen alles. Der war auch so autonome Szene und Punk und da war ich dann auch
quasi kurz mit dabei.
Anhänger von meinem Bruder und dann bin ich aber zum Radfahren gekommen. Ja. Da habe ich mein Leben auf Radfahren ausgerichtet. Aber es war, ich habe ein sehr, sehr interessantes Leben gehabt.
Ja.
Einmal standen die Nazis vor unserer Haustür und wollten irgendwie bei uns rein und dann kam mein Dad zu mir und sagte so, erstmal gehen wir jetzt runter und mischen die auf. Und ich guck meinen Dad an und dann so, keine Ahnung, ich war 15, 16 oder so und ich sag, hast du eine Macke?
Könnte man aber auch mal öfter brauchen, ein paar Nazis aufmischen. Ne? Das Jugendzentrum, wo ich war, das wurde damals von so einem Möchtegern-Neonazi abgefackelt.
Krass.
War so, aber aus Versehen.
Ich meine, der Neonazi hat
es aus Versehen. Da stand dann irgendwie ein Sofa vor dem Ding und er war irgendwie ratzevoll und war sauer, dass er nicht rein durfte, weil irgendeine Party war und dann hat er das Sofa angezündet und dummerweise stand das unter einem Holzdach und dann ist die Hütte halt abgebrannt. Und
Scheiße, krass.
Ja, und dann wurde es auch netterweise wieder aufgestellt von der Gemeinde und dann hat man nur irgendwann gesagt, ihr braucht jetzt einen Jugendpfleger, weil ihr könnt alle nicht mehr, ist ja auch egal, führt alles zu weit, aber letzten Endes ist es doch geil, wenn du so ein bisschen Punkrock von deinen Eltern mitgekriegt hast.
Ja, habe ich, glaube so. Ich.
Ja, also beneidenswert. Auf jeden Fall zurück zum Punkrock-Thema. Genau, das Resümee ist auf jeden Fall mehr Punkrock, mehr Biken. Und hört auf, die von euch, die Kinder haben, kauft denen ein Fahrrad und lasst die einfach fucking machen, was sie wollen. Ja. So, und hört
ganz cool. Ich habe ein Video gemacht, jetzt neulich, auch über diesen Johann.
Ja. Eben.
Und der Johann selber, der ist viel zu jung. Da kann man jetzt sagen, was man will. Der kann sich hier gibt es ein Gewitter.
Bisschen.
Das kann sich in alle Richtungen entwickeln. Der kann super arrogant werden, der kann aber auch super cool werden, der kann super talentiert werden, der kann aber auch in 5 Jahren sagen, ich habe keinen Bock mehr, weil ich habe jetzt eine neue Freundin kennengelernt,
ich mache jetzt Autotuning. Ich will jetzt lieber Liebe machen, weil das habe ich jetzt für mich entdeckt.
Also da braucht man sich auch noch gar nicht aus dem Fenster lehnen, was das jetzt ist oder wie auch immer, aber Fakt ist, sein Dad ist unglaublich cool. Also Grüße gehen raus an Heiko Schumacher, der hat halt auch ein Statement abgegeben und ich habe ihn ein bisschen gefragt und er sagt halt auch, ey, vertrau deinen Kids und wenn die Bock haben, dann lass sie machen und die bauen schon keine Scheiße und ganz ehrlich, jedes Kind, was im Wald abhängt, ist schon mal weit genug weg, um irgendwelche LSD oder irgendwelche anderen Drogen in sich reinzupfeifen.
Und
sorry, aber was gibt's Besseres, als in Natur abzuhängen und Rad zu fahren?
Ja, voll geil. Und ich muss jetzt hier an der Stelle, ich habe einen anderen Podcast, den ich sehr gerne höre. Also euren habe ich ja noch nicht gehört, das werde ich jetzt aber nachholen. Ich werde auf dem Weg nach Riva alle eure Podcasts hören. Ich hoffe, die Strecke ist lang genug.
By the way, Philipp Martin war kurz davor, sich selber ins K.O. zu schießen, weil er gesagt hat, er hat noch nichts von diesem Podcast gehört.
Das ist nicht falsch. Falsche Information. Ich habe sehr wohl von diesem Podcast gehört. Aber ich war mir nicht sicher, ob ich mir das anhören möchte, was ihr da so erzählt. Das werde ich aber auf jeden Fall nachholen. Unabhängig davon.
Du weißt, dass jetzt 11 Folgen auf dich warten.
Ja, das ist okay. Möchte ich den Besenwagen-Podcast empfehlen?
Oh, ja. Möchtest du ihn wirklich empfehlen?
Ja.
Weil ich habe einige schon gehört, die gesagt haben, Besenwagen, weiß ich nicht, braucht man sie nicht anhören.
Nee, weil Besenwagen muss man sich unbedingt anhören, weil die Typen sind noch härtere Nerds.
Ja.
Als es in der Mountainbike-Branche überhaupt gibt. Also ich glaube, um Rennradfahren zu verstehen...
Liebe im Detail oder was?
Nein, aber weil die halt so hart in diesem Thema drin sind. Und die hassen den BDR genauso wie wir. Das ist krass. Das vereint uns irgendwie. Wir könnten da so eine Bruderschaft des Whisky-Trinkenden.
Ich glaube tatsächlich, dass es im Rennradfahren viel, viel härtere Kerle gibt, als es im Mountainbike.
Bestimmt. Und was ich aber sagen wollte, die haben eine geile Tradition, eigentlich schon, wenn man von Tradition sprechen kann, dass die immer so einen Instagram-Tipp abgeben in ihrem Podcast.
Ja.
Und das möchte ich jetzt auch machen.
Du führst jetzt quasi noch nie was, ja. Noch keine Folge gehört und er führt was Neues in seinem Podcast ein.
Korrekt.
Hut ab in allen Jahren. Schieß los.
Das ist ja Marketing-Mentor. Ich möchte gerne meinen liebsten Instagram-Kanal von nämlich unseren Kids aus Freiburg, die Sons of Shred, einführen, weil das sind hier unsere Kids, die gehen hier biken und haben einen Instagram-Kanal und der heißt Sons of Shred und allein das finde ich schon geil, dass der so heißt. Du guckst mich an wie ein Fragezeichen, du guckst halt einfach.
Nein, ich find's geil.
Netflix.
Ich guck gerade Fernsehen.
Ja.
Ist geil. Ich seh dich reden, das ist für mich wie Fernsehen.
Oh, scheiße, ja. Auf jeden Fall werde ich nicht müde, diesen Instagram-Kanal zu promoten, weil ich es einfach cool finde, dass die Kids
instant.
Hier biken gehen und irgendwie so einen lustigen Instagram-Kanal haben und dann schön Fotos und Videos und so weiter von sich. Eigentlich machen die auch fast nur Videos, glaube ich. Und ich finde immer, daran kann man sich einfach mal ein Beispiel nehmen, weil der Papa von denen ist Jugendtrainer im Verein, wenn ich alles richtig mache, bitte entschuldigt, wenn ich es nicht richtig erzähle. Und das ist für mich das Paradebeispiel.
Wir haben 108 Abonnenten.
Ja,
wir haben ungefähr 2000 Zuhörer.
Ja, dann bitte, könnten die jetzt bitte mal...
folg allen.
Sons of Shred.
Sons.of.shred.
Korrekt.
S-H-R-E-D.
Korrekt.
Ich gebe noch einen Instagram-Tipp ab.
Oh, ne, ja, bitte. Also Mountainbike-Bike-Festival Freiburg, bitte.
Nein.
Wir machen noch ein Foto von dir.
Habt ihr schon. Ihr habt meine Sachen schon gerepostet. Ich hab's gesehen.
Ihr
habt mich benutzt wie eine billige Nutte und dann habt ihr die
Zeche angeboten.
Dann habt ihr die Zeche geprägt.
Du hast dich einfach angeboten. Du wolltest
benutzt werden. Ihr habt nicht mal bezahlt dafür.
Du bist ja auch für gratis hergekommen. Wir müssen auch nicht dafür bezahlen. Wir sind ja nicht andere.
Ich möchte einen Instagram-Tipp abgeben. Wir haben darüber gesprochen, mehr Punkrock braucht die Welt.
Korrekt.
Und ich habe ihn wirklich, ich glaube, ich werde ihn irgendwann mal podcasten. Stevie fucking Schneider.
Stevie fucking, ist er fucking mit da drin?
Ich glaube schon. Stevie Schneider.
Ich könnte mal jetzt das Bike Festival Freiburg
folgen. Ja, Stevie fucking Schneider in einem zusammengeschrieben.
Zeig mal her, ich muss mal die Schreibweise übernehmen.
Er macht mit Abstand die lustigsten Stories, die es gibt. Und
Steve fucking Schneider.
Ein unglaublich geiler Typ, der einfach absolut drauf scheißt. Aber
Steve fucking Schneider. Also das Bike Festival Freiburg folgt jetzt schon mal Steve fucking Schneider. Jetzt
gut, und Sons of Shred, das war's vom Podcast
Single
Trails und Single World aus Freiburg. Wir müssen jetzt aufhören.
Warum?
Wir haben eine Stunde.
Ja, und? ich bin ja, guck mal, ich überleg mal.
Was willst du? Okay, warte. Ich gebe dir jetzt noch... Ich gebe dir noch 5 bis 10 Minuten.
Dann stell noch mal eine kluge Frage.
Ne, warum mach ich denn so? Du willst
doch. Du bist doch aber der Host.
Ja, du willst weitermachen.
Ja, weil ich es gerade nett finde. Und weil wir haben noch was im Glas.
Wir haben noch was im
Glas. Könnt ihr nicht das einfach einstellen, dass das so lange dauert, bis die Gläser leer sind? Und die Flasche ist auch nur noch halb voll.
Das war das Problem beim Tickmeier. Der hat halt immer wieder aufgefüllt.
Alter, ich war beim Tickmeier.
Ich hab die erste Gläser aufgefüllt.
Aber habt ihr Whisky getrunken? Weil der trinkt auch echt gern Gin.
Ich hab eine Whisky. Er hat gerade. Nee, Tickmeier ist Rumtrinker.
Echt?
Und ich
wie ich bei ihm zu Hause war, haben wir echt Gin getrunken und nicht
kann
so
gut
wenig.
Sein, dass er auch viel Gin trinkt, aber eigentlich ist er Rumtrinker. Und ich habe ihm jetzt 2 Flaschen Ariukas
mitgebracht. Jetzt kommt er so rum, als es trinken, weil er einfach ein Trinker, ne?
Kanarischer Rum, ich war immer auf La Palma und ich habe ihm 2 Flaschen Ariukas mitgebracht.
Aha.
Weil er einfach, den Rum gibt es in Deutschland nicht und der ist ziemlich lecker und cool.
Also wenn jemand illegal importierten Rum braucht, fragt er Jasper ja auch. Der kann das mit Billig-Airlines einfliegen.
Zugeschüttet mit Anfragen.
Ja.
Okay. Wir gehen zurück zu
Cereal Business, Alter.
Cereals. Essen Sie mehr
Kellogs. Essen Sie mehr Müsli, weil dann kriegen Sie gescheite Muskeln und können gescheit Fahrrad fahren.
Tatsächlich ist es wirklich so, dass so nach einer Stunde ist man dann auch breit, wenn man so Whisky trinkt.
Komisch.
Wirklich.
Und das, obwohl wir heute Abend noch ein bisschen tanzen gehen müssen.
Jetzt bin ich wirklich, ich bin überfragt.
Womit bist du überfragt?
Ja, mit Fragen. Jetzt, ich war gerade wirklich...
Erzähl du doch mal bitte...
Ja, stell mir eine Frage.
Ja, korrekt. Also bist du jetzt noch Soulrider-Mitglied?
Ja.
Und was machst du so als Soulrider-Mitglied? Engagierst du dich auch oder bist du nur Gesicht der Marke?
Nee, ich bin nur Gesicht.
So wie ich beim Bikefest bin ja auch nur Gesicht der Marke.
Nee, ich bin nur Gesicht.
Okay.
Ich hab
hast du noch Soulrider-Aufkleber in dem alten Schriftzug mit diesem Heavy Metal. Das war ja eigentlich ein geiles Logo.
Habe ich, ja. Ich habe sogar noch eins meiner ersten Trikots. Und zwar, als ich damals von Nightwing gesponsert worden bin, hat der Verein ein bisschen auf die Barrikaden und hat gesagt, du kriegst jetzt gar nicht mehr unser Trikot.
Was hat Jürgen gesagt?
Und dann habe ich gesagt, ja, dann müsst ihr halt Patches machen oder irgendwas. Und ja, dann haben die mir so geile Aufnäher gemacht. So richtig so, wie aus autonomen Zeiten.
Könntest du
so
vielleicht mal ein bisschen benutzen.
Aufnäher.
Hast du da noch einen? Wie groß sind die?
Ja, so
ich habe nämlich eine geile Jeansjacke.
Ich glaube, 12x3 geschätzt.
Geil. Ich hab eine geile Jeansjacke.
12,3x4.
So eine Möchtegern-Punk-Jeansjacke, ne? Da tue ich dann immer irgendwelche Bike-Aufnäher drauf.
Oder ich hatte jahrelang meine
Punk-Lederjacke noch. Soulrider würde ich sofort da drauf machen.
Ich hatte jahrelang meine Punk-Lederjacke noch.
Ja.
Die habe ich weggeworfen,
als ich nach Bayern gezogen bin. Das heißt, du hast deinen Verein eigentlich im Stich gelassen und machst jetzt nicht mehr so viel dafür.
Ich will jetzt gar nicht da so tief einsteigen, um die Frage ein bisschen auszuweichen. Folgendes, der Verein hat sich sehr, sehr gut engagiert, aber der Verein ist meist was Lokales.
Korrekt.
Und der Verein Soulrider sitzt in Saarland, das heißt, die machen sehr, sehr viel bei sich in Saarbrücken und im Saarland.
Ja.
Und die haben auch einen geilen Saarländer Wintercup, wo die Winterrennen machen und die haben geile Challenges.
Höchst illegal, weil ohne BDR-Genehmigung und so wahrscheinlich.
Nein, das ist Teamtraining.
Das ist ja
kein, sag ich, Rennen.
Ja. Nee, du hast gesagt Wintercup. Also, nee.
Ja, okay.
Wintercup,
kein, das sind Trainingsläufe.
Verzeihung. Also, habe ich falsch interpretiert.
Falsch,
ja. BDR weghören.
BDR auch immer. Und dann haben die einen Pumptrack da auch ins Leben gerufen.
Siehst du, wir haben keinen Pumptrack in Freiburg. Das ist
Schande
hart.
Schande über euren
Haupt. Ja, wir arbeiten echt hart
dran. Entfolgt Sons of Shred aufgrund von...
Nein, die können da nichts dafür. Die können da überhaupt nichts dafür. Wir haben großes
Engagement. Ich wollte meine Macht des Podcasts aus.
Ja, dann geh lieber zu unserer Gemeinde und sag unserem neuen Oberbürgermeister, hör mal, das ist total wichtig. Aber der hat's begriffen.
Back zum Thema.
Korrekt.
Soulrider, die machen super viel. Aber ich war eben damals in Hannover, sorry, da war in Saarland, das heißt, waren relativ wenig Berührungspunkte, dass die mit ihrem Bus ihr Auto hatten, wo du sagtest, das war so Aushängeschild Nummer 1, dass eben...
Naja, nicht das Auto, aber halt so...
Dass die halt schon Auto hatte.
Die sind halt immer mit 20 Leuten gleichzeitig aufgetreten, genau, im gleichen Trikot, ne? Das war fast schon angsteinflößend.
Weil eben halt die Kids in dem Auto mitfahren konnten, ja, und dann kein Spritgeld ausgeben mussten und das waren halt alles... doof gesagt, es waren halt alles Sachen, die für mich irrelevant waren, weil ich bin halt immer aus einem anderen Bundesland angereist. Und ich hatte von den Soulrunnern an sich persönlich relativ wenig. Ich fand es immer cool, was sie gemacht haben. Und ich fand es vor allem cool, als ich größer geworden bin, erstens eben von meiner
Körperlichkeit. Größer geworden?
Na, auch, mir fehlen die Worte, ich habe echt ein bisschen Whisky
gekocht. Soll ich nachtinken?
Nachtrinken? Berühmter geworden bin. Wo ich einfach ein bisschen berühmter geworden bin, das ist nicht so ein...
Würdest du dich als berühmt bezeichnen?
Boah, ich habe 10.000 Instagram-Abonnenten. Ich glaube, dann ist man schon echt Fame.
Ich glaube, mit 10.000...
Ich bin echt Fame.
Ich glaube, da gilt man noch als Micro-Influencer.
Nein, ich bin echt Fame.
Hast du 10.000? Wenn du unter 10.000 hast, dann bist du Micro-Influencer. Ich muss mal googeln,
wie viele
Instagram-Follower
Jasper also, auch hat. Ich möchte mich jetzt hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ne? Aber ich kann hier nicht die Straße überqueren, ohne dass 37 Fans hinter mir herlaufen.
Du hast 10.300... Und, aber du hast zu viele abonniert.
10.300?
Ja, also du...
Das ist schon wieder 100 mehr.
Ja,
siehst du, aber du
hast über fast 300 Leute abonniert.
Ich meine das gerade nicht ernst. Ich würde mich selber nicht... Also ich glaube schon, dass gerade in den letzten Wochen durch meinen YouTube-Kanal relativ viele Kids...
Du hast einen YouTube-Kanal?
Ja.
Wusste ich nicht. Was machst du eigentlich nicht?
Relativ viele
junge Leute. Du bist voll die Media...
Anyway, was ich sagen wollte, jetzt hör auf mich immer abzulenken.
Ich lenke dich nicht ab.
Was ich sagen wollte, ist, was ich cool fand, ist, der Soulrider-Verein kam halt zu mir und hat mich einfach gefragt, ob wir nicht mehr machen könnten, weil es halt einen guten Effekt hat.
Ja.
Und dann haben wir halt mal irgendwie ein bisschen was in Winterberg gemacht und so und das war halt auf einer netten und freundlichen Art und Weise. Und da gibt's andere Vereine, ich sag mal Hannover, die da auch sehr, sehr gute Arbeit leisten, was die Legalisierung der Trails angeht und so. Die machen genau das, was du jetzt quasi dir gewünscht hast.
Ja.
Aber die haben halt eben mit Leuten wie mir, die da auch aufgewachsen und gewohnt haben, war das nie irgendwie, wie geil, lass uns doch irgendwie mehr zusammen machen und lass uns kooperieren, sondern es war halt immer so, du musst.
Ja.
Also die haben mich in die Verantwortung genommen und verpflichtet und da waren vielleicht auch ein, zwei Leute einfach die falschen Leute, die kommuniziert haben, aber das reicht ja manchmal aus, dass man ein falsches Bild von irgendjemandem hat und da war es halt eher so die fordernde Art und Weise und beim Soulrider-Verein war es halt eher so eine, hey, wie wär's denn, hättest du nicht mal Bock?
Ja.
Und das ist auch immer eine Art und Weise, also der Ton spielt die Musik, wie man auf jemanden zugeht und Ich würde nicht sagen, dass ich den Zollwalder-Verein im Stich gelassen habe, aber ich würde einfach sagen, dass die örtliche Trennung einfach zu groß war, als dass ich da wirklich Vereinsarbeit hätte leisten können.
Okay, also jetzt haben wir in relativ langer Zeit gesagt, Verein ist regional beschränkt.
Genau.
So ungefähr, was ja auch völlig gerechtfertigt ist. Also ja. Man verlangt ja auch keiner von dir, dass du jetzt irgendwie von 100 Kilometer Entfernung erster Vorstand 600. Von irgendeinem Verein bist. Ja, also ich wollte es jetzt mal ein bisschen beschönigen. Damals waren es vielleicht nur 100, keine Ahnung. Aber ich glaube, vielleicht um dann deinem Wunsch nach, wir kommen zum Schluss, nachzukommen, könnte man vielleicht zusammenfassend sagen, gründet einen Verein und geht bitte hauptsächlich Fahrradfahren, weil es Spaß macht. Und in dem Moment, wo irgendwie einer anfängt, euch zu erzählen, ihr müsst jetzt irgendwie auf eine Rolle, um fit zu werden, dann oder ihr müsst jetzt irgendwie möglichst schnell den Berg hochfahren und ihr da keinen Bock mehr drauf habt, dann hört auf, den Leuten zuzuhören und macht wieder das, worauf ihr Bock habt.
Übrigens kann ich da ganz, ganz viel Erfahrung zu beisteuern, weil ich ja letztens bekannt gegeben habe, dass ich erstens keine Downhill-Rennen mehr fahren werde. Dennoch habe ich immer noch einen Trainer, der mich trainiert.
Der hat bestimmt nichts mit Whisky zu tun.
Und auch zurückführend auf den Podcast mit Sebastian Tickmeier, wo es über Santa Cruz ging, wo alle einfach einen Schuss haben und nur Radfahren wollen. Back to the roots, Radfahren ist etwas, was einfach nur Leidenschaft und Spaß ist. Und ich war Rennfahrer und Rennfahren kann auch Spaß machen. Also solange ihr Bock habt zu trainieren, solange ihr Bock habt, richtig Gas zu geben und nach dem Trainingsplan zu funktionieren, dann ist es auch geil.
Das wollte ich ja keinem absprechen.
Genau. Das hast du ja auch gesagt. Ich wollte das jetzt nicht umdrehen. Ich wollte einfach nur sagen, dass auch ich habe aufgehört, Rennen zu fahren. Und ich habe es zwar irgendwie vor 2 Wochen erst announced, aber ich habe drüber nachgedacht.
Das ist eine gute Entscheidung.
Ich glaube, 8 Monate.
Ja.
Und ob ich es auch wirklich machen
soll. Ja, aber das nützt ja nichts, wenn du es dann nach 2 Monaten revidierst. Du musst jetzt halt leider dabei bleiben.
Nee, ich fahre auch keine Downhill-Rennen.
Ja.
Also ich hab in meinem Video auch gesagt, wenn ich Deutsche mitfahren würde, Deutsche Meisterschaft in Thale, weil...
Ja.
Ich kenne halt
aber das
komplette
Thale, Event,
zum Beispiel Thale, super
geil. Ich liebe Thale, ich bin da 2-mal gefahren, aber das ist ja kein Downhill, also ne, ist ja ein Enduro.
Über die Strecke kann man echt viel negative
aber Sachen sagen. Aber Atmosphäre
war geil. Wenn
Atmosphäre man will,
geil. Aber der Verein vor Ort, was der leistet und was
ich habe gehört, die bauen neue Strecken.
Genau, was sie sich engagieren, ist einfach ein mega geiles Team.
Ja.
Und die feiern das so. Und
ja.
Ich habe da jahrelang auf dem Treppchen gestanden und gewonnen. Und die freuen sich mega, wenn ich komme. Ja. Und die sind super traurig, dass ich jetzt aufgehört habe, Downhill-Rennen zu fahren.
Kannst du trotzdem hingehen.
Halt, die wollten halt, dass ich Deutscher
Meister in der
Strecke werde. Und genau, ist auch ein witziges Thema. Wir sind jetzt schon mal 11:01. Aber ich erzähle es noch kurz. Ich wollte eigentlich die Downhill-Rennen moderieren.
Und dann hat man gesagt, Uwe Buchholz ist die Instanz und du kannst das nicht machen.
Nein, auch ein bisschen persönliche Geschichte, dass ich einfach Schiss hatte. Ob die
du?
Ja, ich habe Schiss, ob mich die Menschen als Moderator akzeptieren.
Warum?
Weil ich
aber im Podcast glaube, mit 2000 Leuten.
Weil ich persönlich glaube, dass, keine Ahnung, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die deutsche Downhill-Szene mich oftmals nicht für ganz vollgenommen hat. Und was ja vielleicht auch gerechtfertigt
ist. Also ich meine, an dem Image Punkt. Hast du unter Umständen vielleicht selbst nicht auch ein bisschen was beigetragen.
Aber wie gesagt, wenn ich da moderiere, dann will ich halt auch schon Insights raushauen können und irgendwie mit den Leuten vorher irgendwie kurz sprechen, wie es gerade läuft und wie es Training läuft und wie es im Team läuft. Und wenn man da dann nicht den Draht zu hat, dann ist es, glaube ich, auch nicht geil. Und
nee.
Ich glaube, ich könnte gut moderieren und vielleicht fange ich in Thale erstmals an.
Vielleicht laden die
vielleicht dich
ja jetzt nach diesem Podcast gesprochen. Ein. Vielleicht sagen die ja, Mensch, Jasper, du müsstest eigentlich mal bei uns zumindest Co-Moderator sein, um mal zu beweisen, was du so kannst.
Vielleicht mache ich so wie Strattmann. Dennis Strattmann.
Wieso?
Mitfahren und moderieren. Aus Spaß mitfahren und moderieren.
Ja, könntest du. Und dann noch Fotos machen.
Davon. Genau. Also,
lieber Dennis.
Resümee, wenn ihr Spaß habt am Trainieren, dann macht's. Wenn
genau.
ihr keinen Spaß habt,
Hauptsache ihr habt Spaß.
Aber Radfahren ist die Sache, die Spaß macht.
Vielen herzlichen Dank, dass ich in deinem Podcast sein durfte.
Grüße gehen raus an Tobi Woggern. Vielen Dank, dass du in unserem Podcast warst.
Ja, hat Tobi Mord. Die Mikrofone bezahlt?
Wir hatten hier in Freiburg sehr, sehr viele Single Trails und wir hatten auch,
ein bisschen Single
Mord. Würde ich sagen, gar nicht mal so wenig Single Mord. Freiburg, super geile Atmosphäre, super geile Stadt.
Kommt zum Bike Festival Freiburg. Es ist das beste Bike Festival in Freiburg und Europa.
Philipp Martin, vielen Dank,
dass du
Gast warst.
Das
war mir wirklich eine Ehre. Es hat viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, dass du mich vor einer Stunde eingeladen hast, Gast zu sein.
Here we go. Wir sind raus.
Bye, bye.
Ciao.